Und dann hören wir dann die Predigt vom Felix. Um diese Zeit, ich erkläre geschwind, um diese Zeit ist gemeint, der Johannes der Täufer ist gerade rum und hat überall die Leute getauft und predigt und erzählt, da kommt dann einer, der ist viel gewaltiger als ich, da könnt ihr mich vergessen, da kommt einer, der kommt noch. Um diese Zeit geht es. Um diese Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzubringen und sagte, also ich müsste von dir getauft werden. Und du kommst zu mir? Aber Jesus antwortete, zögere nicht, mich zu taufen. Das ist es, was wir jetzt tun müssen. So eröffnen wir den Weg, auf dem der Wille Gottes ohne Abstriche erfüllt wird. Da gab Johannes nach. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt.
Wie gesagt, gehen wir weiter in unserer Serie über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, Gott ist gegenwärtig. Und vielleicht dachtet ihr von Anfang an, ja, Heiliger Geist, da werden wir nur im Neuen Testament über Pfingsten und so reden, über Korintherbrief oder so. Und jetzt habt ihr gesehen, jetzt waren wir schon eigentlich einige Predigen im Alten Testament. Und nun kommen wir in das Neue Testament, aber auch heute kommen wir noch nicht nach Pfingsten, sondern wir bleiben noch, kein Weg führt an Jesus vorbei. Das heißt, heute schauen wir uns an, wie ist eigentlich so die Beziehung zwischen Jesus und dem Heiligen Geist. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie wäre das, wenn wir in der Zeit leben, als Jesus gelebt hat? Plötzlich predigt da jemand die Bergpredigt, alle sind so, wow, crazy, was sagt er da für verrückte Sachen und irgendwie mega wahr und mega cool und dann macht er noch Wunder und irgendwie, ich stelle es mir ziemlich krass vor, in so einer Zeit zu leben, hätte ich Jesus so gesehen und dann vielleicht ihn sogar was gefragt oder er mich was gefragt und dann, ja irgendwie, ich stelle mir das manchmal vor, denke so, wow, das wäre eine krasse Zeit und dann denke ich manchmal, wie wäre das, wenn Jesus heute bei uns da wäre, in unserer Zeit? Und ich glaube, es wäre ziemlich anders, weil wir haben jetzt die sozialen Medien, wir haben mega viel TikTok-Videos, Zeitungsberichte, Dokufilme. Und ich bin sicher, wäre das jetzt die Geschichte am Jordan, wäre die heute passiert oder gestern, dann würden wir am nächsten Tag in 20 Minuten lesen in der Zeitschrift, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist bei einer Badeparty am Jordan gesichtet. Irgendwie hätten wir ein Bild dann, da wäre was passiert und wir hätten aber sicher reichlich Fake News auch. Und also das Bild ist fake, das ist nicht echt. Sorry, das ist mit KI gemacht. Und drum bin ich manchmal auch sehr froh, haben wir die Bibel schwarz auf weiß, auch wenn die irgendwie nicht so ganz verständlich ist vielleicht für uns manchmal. Aber trotzdem ist es ein zuverlässiges Buch und wir können relevante Sachen für unser Leben daraus finden. Und weiß nicht, wie es euch geht, aber die Szene wirft einige Fragen auf in mir. Also jetzt wirft sie ein bisschen weniger auf und ich hoffe bei euch nachher auch ein bisschen weniger. Aber es ist, finde ich, ein ziemlich komplexes Geschehen da. Weil zum einen, was macht Jesus eigentlich da oder was läuft da eigentlich genau ab? Musste Jesus sich denn taufen lassen? Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigten vor Weihnachten über die Bußtaufe, also die Taufe, wo Johannes der Täufer sagt, kehrt um zu mir, kehrt um zu Gott. Und musste das Jesus auch machen? Also hatte da irgendwie ein Sündeproblem? Oder empfängt Jesus hier den Heiligen Geist zum ersten Mal? Also hat er ihn vorher nicht gehabt? Und auch, ja, was ist das mit der Taube? Hat der Heilige Geist einen Körper oder wie genau funktioniert das? Darum möchten wir uns heute das bisschen genauer anschauen, was eigentlich genau das Verhältnis von Jesus und dem Heiligen Geist. Falls ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie natürlich gerne aufschlagen. Die Lesung war aus dem Matthäusevangelium. Ich werde aber manchmal ein bisschen hin und her springen in den Evangelien, weil die ergänzen sich ganz gut. Da berichtet nicht jeder genau aus der gleichen Perspektive. Und zwar auch hier fangen wir zuerst an im Alten Testament. Weil es führt auch kein Weg um das Alte Testament herum. Genauso wenig wie kein Weg um Jesus herum führt. Beat hat uns ja das vorletzte Mal gezeigt, wie der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt hat. Da war die Geschichte mit Mose und den 70 Ältesten, wie die plötzlich alle den Geist Gottes bekommen haben, und zwar alle für eine bestimmte Aufgabe. Also sie wurden berufen zu etwas und dann befähigt mit dem Heiligen Geist, aber nur für eine gewisse Zeit und für einen Dienst. Und bei Jesus war ja das der Beginn von seinem großen Auftritt. Also die Taufe ist eigentlich so das erste, die öffentliche Auftretung von Jesus. Und da könnten wir uns ja fragen, ja, war Jesus auch so jemand wie Mose oder David, der den Heiligen Geist bekommen hat, einfach für seinen Job, für seine Mission hier auf der Erde? Suchen wir eben im Alten Testament nach weiteren Antworten. Und zwar lesen wir im Jesaja Kapitel 11, 2, da ist die Rede von dem Gesandten oder dem Gesalbten. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Später schreibt Jesaja noch in Jesaja 61, der Geist des Herrn, Herrn, also der Name, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und hier der Gesalbte ist immer ein Wort, wo eigentlich mit Messias oder dem Christus gleichzusetzen ist. Und jetzt denkt ihr, ja, schön, sagst du das so, dass das sich auf Jesus bezieht, aber das steht ja da gar nicht, dass das sich auf Jesus bezieht. Und zwar kurz nach der Taufe von Jesus geht er in eine Synagoge in Nazareth und er, wie üblich, kriegt er die Textlesung, also er ist ja ein Rabbi, wie üblich bekommt er die Tora und er liest vor aus den Propheten. Und zufälligerweise wieder macht er Jesaja 61 auf, er liest den Text vor und sagt, soeben hat sich das vor euren Augen erfüllt. Also ich stelle mir das richtig krass vor und ich glaube, gäbe es damals TikTok, wären das richtig legendäre, virale TikTok-Videos geworden. Da würde dann stehen irgendwie, Jesus erfüllt eine 600 Jahre alte Prophezeiung, sie wurde wahr. Aber wie müssen wir jetzt den Text verstehen? Was bedeutet das, diese Taufe oder das Geschehen? Vorneweg möchte ich auch wieder ein bisschen Kontext geben zu der Taufe. Victor hat schon ein bisschen etwas erzählt über Johannes den Täufer. Wenn ihr jetzt aber im Lukas-Evangelium die Vorgeschichte lest, da gibt es einige Personen, die vorkommen, genannt werden, und eigentlich bei jeder Person steht, und er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und er prophezeite oder er sang ein Lied. Und zwar ist es zuerst Johannes der Täufer, von dem steht, der war schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Elisabeth hat auch wurde erfüllt vom Heiligen Geist, Zacharias, Simeon, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also es bahnt sich irgendwie schon etwas an. Also es ist nicht mehr so ganz gleich wie im Alten Testament. Und dann von Jesus steht natürlich, er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Und wie das genau funktioniert, das lassen wir hier offen. Auf jeden Fall, Jesus hatte schon von Anfang an irgendwie eine göttliche DNA in sich. Also Jesus hatte mit dem Heiligen Geist schon ganz was anderes wie alle anderen Menschen. Also Jesus wurde nicht erst bei der Taufe zu Gott, sondern er war es von Anfang an. Wir reden nachher noch ein bisschen weiter über das. Jetzt aber, wieso lässt sich Jesus taufen? Er folgt nicht dem Ruf von Johannes dem Täufer, kehrt um zu Gott. Wie Victor uns vorgelesen hat, weigert sich ja Johannes der Täufer zuerst. Er möchte ihn eigentlich gar nicht taufen und sagt, hey, tauf du mich, ich hab's nötiger als du. Drum, es ist keine Umkehrbuße, keine Umkehrtaufe. Also Jesus war ohne Sünden, das lesen wir auch im Hebräerbrief und in anderen Stellen in der Bibel. Und natürlich ist es dann immer ein bisschen schwierig, so eine Stelle auszulegen. Und die Ausleger sind sich relativ einig, wie man es auslegen kann, diese Stelle. Und vor allem, was sie einig sind und was ich auch mit euch mitgeben möchte, ist, Gott kündigt etwas an. Und zwar, Gott offenbart sich am Jordan, das hat der Blick richtig erfasst. Da offenbart sich der Heilige Geist, der Vater und der Sohn, also die ganze Trinität, der ganze Gott, offenbart sich am Jordan sichtbar für alle Menschen. Jeder hat es gesehen. Das wollen wir jetzt uns im Detail anschauen. Was bedeutet das? Also was möchte Gott uns zeigen, wenn er sich uns offenbart in dieser Stelle? Und zwar zuerst, Jesus ist der Messias, auf dem der Geist Gottes ruht. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Genau hier erfüllt sich Jesaja 11,2, das, was wir vorhin gelesen haben. Und die Taube, die da auf ihn herabkommt, da könnten wir auch sagen, die Taube, die flattert auf ihn herab. Und zwar ist es gar nicht unbedingt eine Taube, sondern es geht um einen Bildvergleich. Also etwas wie eine Taube flattert da oben runter. Und das heißt nicht jedes Mal, wenn jetzt jemand getauft wird oder jedes Mal, wenn jemand den Heiligen Geist bekommt, flattert irgendwo eine Taube rum, sondern es war da zum etwas zeigen. Und zwar das Wort flattern habe ich bewusst gewählt und das Wort flattern ist uns unbewusst in der Serie schon einmal begegnet. Und zwar in Genesis 1,2. Ganz am Anfang, Johannes Binder hatte die Predigt damals, denn das Wort und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das Wort schweben, das kann man im Hebräischen auch übersetzen mit flattern oder zittern. Das heißt, da wird ein indirekter Bezug dargestellt von dem Wesen vom Heiligen Geist. Und habt ihr schon mal eine Taube flattern gesehen oder fliegen, das sieht eigentlich nicht so majestätisch aus. Also wenn man irgendwie einen Adler sieht fliegen, das sieht irgendwie cool aus. Und eine Taube, die flattert wirklich so, halt flattern oder zittern. Und natürlich ist die Taube auch ein Symbol. Wir kennen es als die Friedenstaube im säkulären Bereich. Aber auch im Alten Testament ist die Taube, hat die eine große Symbolkraft. Und zwar gilt die Taube als ein reines Tier. Und zwar wurde das als Schlachtopfer gebracht. Und zwar immer dann, wenn eine Familie zu wenig hatte, um ein Lamm zu opfern, dann durften sie auch eine Taube opfern. Und im Johannesevangelium 1,29, also die andere Perspektive von dem Taufgeschehen, da sagt Johannes, siehe, wenn er auf Jesus schaut, siehe, da ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Das heißt, hier haben wir auch irgendwie etwas, das zusammenspielt von dem Opferlamm und der Opfertaube, die da zusammen ist. Und ich habe mir dann kurz überlegt, ja, zum Glück war das eine Taube, weil wenn da ein Lamm vom Himmel runtergekommen wäre, das wäre irgendwie ein bisschen verstörend oder komisch. Vielleicht wäre es klarer, aber ja, es war nicht so. Und dann, die Taube war auch ein Symbol bei den alten Christen, bei den ersten Christen, und zwar über die Eigenschaft vom Heiligen Geist. Denn die Taube galt als tugendhaft. Also alle Tugenden, alles Gute war in der Taube irgendwie drin. Wieso genau, ist nicht ganz klar. Und das ist für auch ein bisschen ein Zeichen, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Und das sehen wir dann später. Stichwort Früchte des Geistes, also was er in uns bewirkt. Und was aber ganz klar ist, Gott offenbart sich und er zeigt etwas Himmlisches, also etwas Unsichtbares, zeigte er sichtbar mit der Taube. Und zwar sichtbar die Taube, also der Heilige Geist, der braucht einen Leib oder einen Körper, um zu wirken in dieser Welt. Also der Heilige Geist, er möchte Hände und Füße haben auf dieser Welt zum Wirken. Er wirkt nicht ohne den Körper. Vielleicht erahnt ihr schon ein bisschen, was das mit eurem Leben zu tun haben könnte. Jesus ist der verheißene Sohn Gottes. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Die Stimme, die da zu hören ist, ist akustisch hörbar. Und das passiert sehr wenig in der Bibel, dass Gottes Stimme für alle hörbar da ist. Und zwar, wer sie genau gehört hat, ist nicht ganz eindeutig in den Evangelien, aber irgendwie haben sie alle gehört, weil alle haben davon geschrieben. Aber was heißt das jetzt, wenn Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn? Also das ist der Sohn Gottes. Was heißt das überhaupt, eben Sohn Gottes zu sein? Und zwar, wir betreiben hier keine griechische Mythologie. Bei den Griechen war es, wenn ein Gott und ein Mensch sich vereint, dann gibt es einen Halbgott. Und das ist bei uns nicht so. Gott ist ganz Gott und Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Von Anfang an. Aber auch hier, wie können wir das sagen, oder wie geht das auf, dass Gott, oder dass Jesus ganz Gott ist und ganz Mensch ist? Und vielleicht ist es an dieser Stelle auch gut, mal zu fragen, ja, was sagt Jesus denn selber über sich? Das ist eine meiner Lieblingsstellen, weil da sagt, Jesus wird herausgefordert von Juden, die sagen, ja, wer bist du überhaupt, was hast du für eine Autorität? Und dann sagt Jesus in Johannes 8,58, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Vielleicht klingt das für euch jetzt irgendwie grammatikalisch falsch, also irgendwie, der Satz macht keinen Sinn. Aber an der Reaktion der Juden war das ganz klar, dass sie es verstanden haben, weil sie wollten ihn auf der Stelle steinigen. Und Jesus kam, Gott sei Dank, davon weg, weil das war noch nicht der Zeitpunkt. Und zwar, was Jesus damit verschlüsselt sagt, er sagt, ich bin Gott. Und zwar, er sagt, ich bin Jahwe, ich bin. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, wie sich Gott im brennenden Dornbusch Mose offenbart. Und dann sagt Mose, ja, aber wer bist du oder wie heißt du eigentlich? Und dann sagt er, Jahwe, und das bedeutet so viel wie ich bin oder der Seiende. Darum ist da die genaue Parallelstelle. Und zwar, Gott offenbart sich da als in verschiedener Weise, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und das ist irgendwie für unser Kopf, also für mein Hirn zumindest, ist es irgendwie nicht ganz greifbar. Und ich glaube, es darf auch stückweise ein Geheimnis oder ein Mysterium bleiben, wie das irgendwie zusammengehört. Aber, also wie die, in der Theologie nennt man das die Trinität, wie man das zusammenhalten kann. Aber wichtig, es sind alles eigenständige Personen, aber die in Willensunion durch die göttliche Liebe und damit die perfekte Liebe zusammen sind. Vielleicht kannst du mit dem Vater oder dem Sohn irgendwie mehr anfangen, weil Vater und Sohn, das ist irgendwie so menschlich, da haben wir einen Bezug, wenn wir an Gott denken, denken wir oft irgendwie an den Vater und dann gibt es noch Jesus und dann ist der Heilige Geist irgendwo, ja, den gibt es halt auch noch irgendwie, aber irgendwie ist er nicht greifbar. Und ich glaube, wenn sich Gott so offenbaren möchte bei der Taufe, dann sagt er, ja, ich bin dreieinig und alle Eigenschaften oder alle Personen sind wichtig. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen persönlicher, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Das ist ja jetzt irgendwie, das verändert vielleicht unser Gottesbild, aber was hat das mit unserem Leben zu tun? Ich glaube, Jesus lebt uns was vor, indem er sich taufen lässt. Und zwar, das Vorleben bedeutet, wir sollen es auch machen. Wir sollen uns auch taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und Jesus hatte ja die Taufe nicht nötig. Also er musste sich nicht in dem Sinn taufen lassen, wie wir es müssen. Und er hatte den Heiligen Geist schon irgendwie, wie genau, es bleibt irgendwie offen, aber er hat es trotzdem uns vorgemacht. Und Jesus geht uns da demütig voran, indem er sich taufen lässt. und empfängt den Heiligen Geist sichtbar. Und er stellt sich irgendwie damit uns Menschen gleich. Und Gott kommt ja schon als Mensch auf die Welt, um uns zu retten. Und da zeigt es nochmal viel deutlicher. Also er macht wirklich das wie ein Mensch. Und trotzdem ist er Gott. Und so begegnet er uns auf unserem Level. Also so wie wir sind, so begegnet er uns. Und dabei, wenn wir die Diskussion oder das Gespräch zwischen Johannes und Jesus vor der Taufe hören, dann ist es nicht so, dass es einfach so passiert, sondern Jesus erbetet sich das irgendwie. Also er sagt, hey, lass mich taufen oder tauf du mich. Und ich glaube, so ist es auch bei uns, dass wir Gott um seinen Heiligen Geist bitten dürfen. Das passiert nicht irgendwie so, ups, jetzt habe ich halt den Heiligen Geist, sondern es ist bewusst, dass wir Gott fragen, hey, gib uns deinen Heiligen Geist, wir brauchen ihn. Und ich glaube nicht, dass da eben eine Taube rumfliegt. Und ich persönlich denke, es ist ein Teil der Nachfolge. Also wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir den Heiligen Geist in uns. Und ich persönlich, ich bin getauft und ich bin überzeugt, dass ich den Heiligen Geist in mir habe. Und trotzdem frage ich Gott sehr regelmäßig, ob er mir den Heiligen Geist gibt, ob er mich neu füllt mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, wie das so mit Gebet ist, vielleicht verändert es gar nicht mal so viel mit Gott, sondern bei Gott, sondern es verändert sehr viel in mir. Also es macht mich auf, es bereitet mein Herz vor, dass der Heilige Geist in mir Wirkung machen kann und dass er gegenwärtig ist und dass es nicht nur etwas Einmaliges ist, das irgendwie bei der Taufe war, sondern dass es immer wieder passiert. Und für mich ist das irgendwie so zu verstehen, wie die Beziehungspflege zu einem guten Freund. Ich muss ihn immer wieder einladen. Also wir müssen uns immer wieder einladen. Wenn ich den einmal einlade und dann, ja, jetzt haben wir das ja geklärt, dann ist es ja nicht so andauernd. Und auch sonst wie eine Beziehungspflege sonst auch in einem Ehepaar oder mit Vater und Kindern oder Eltern und Kindern funktioniert. Man sagt sich immer wieder, hey, ich liebe dich, oder man sagt, was einem das bedeutet. Und so ist, glaube ich, da der Heilige Geist auch ein Teil der Dreieinigkeit ist, also ein Teil Gottes ist, ist unsere Beziehungspflege mit dem Heiligen Geist auch Teil von unserer Nachfolge. Und zwar lade ich den Heiligen Geist auch ganz bewusst in meinen Alltag ein. Also nicht nur, dass er in meiner stillen Zeit da ist, sondern in den Alltag und auch in der Not und in die Freude. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen zeigen, weil Jesus ist ja den wir nachfolgen. Und wir wollen ja von Jesus lernen, wie man lebt. Also er zeigt uns, wie wir hier auf der Erde, in dieser Welt ein Leben meistern können. Und darum schauen wir auch ein bisschen über die Taufe hinaus. So, genau. Und zwar Jesus, der wirkt mit und durch den Heiligen Geist. Wir lesen, nach der Taufe geht Jesus zuerst mal 40 Tage in die Wüste, von dem Geist geleitet. Also der Heilige Geist, der leitet ihn in die Wüste. Dort fastet er und wird vom Satan versucht. Und er widersteht der Versuchung. Also er besiegt eigentlich den Satan das erste Mal schon dort, indem er ihn zurückweist. Und weiter wissen wir ja, dass, also aus der Sonntagsschule, so wissen wir, Jesus hat x Wunder gemacht. Er hat Brot vermehrt, er hat Wein gemacht, er hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Manchmal steht auch so ein bisschen, wie er das gemacht hat, dass er irgendwie Blinde geheilt hat, indem er einen Schlamm vom Boden genommen hat und da die Augen eingeschmiert hat und dann wurden sie heil. Aber aus welcher Kraft er das gemacht hat, da denken wir, ja, es war ja Jesus, ist ja der Sohn Gottes. Und trotzdem steht in Matthäus 12, 28, wo er gefragt wird, ja, aus welcher Kraft machst du das, sagt er, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Und auch hier möchte ich zeigen, oder sehen wir die Vermischung, oder dass der Heilige Geist und Jesus und Gott und der Vater, das ist alles Hand in Hand. Also es ist schwierig, das irgendwie zu trennen, und trotzdem ist es in der Bibel immer wieder da, dass es dass wir verschiedene Persönlichkeiten von Gott sehen. Das vereint sich ja alles in dem, dass es ein Gott ist. Also wir beten einen Gott an und er hat aber verschiedene Persönlichkeiten oder Eigenschaften. Dann weiter, als Jesus schon gestorben ist, wieder auferstanden ist, eigentlich sein letztes Wort im Matthäus-Evangelium, bevor er in den Himmel fährt, sagt er zu seinen Jüngern, und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und wir können uns jetzt fragen, ja, er sagt es und dann fährt er in den Himmel, denkt so, also du sagst, du bleibst bei uns und jetzt bist du weg. Und ich glaube, der Jesus ist bei uns im Heiligen Geist. Genau. Jetzt zum Schluss, einfach um das nochmal, den Punkt nochmal zu verdeutlichen, ziehe ich auch noch einen Paulusbrief her, also den Römerbrief, um auch zu sehen, wie das dann nach Jesus noch angeschaut wurde, diese Vereinigung von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und zwar in Römer 8,9 lesen wir, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Ich empfehle euch allgemein, das ganze Kapitel 8 zu lesen. Das ist jetzt sehr, vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn das da so aus dem Kontext genommen ist. Aber es steht sehr viel über den Heiligen Geist und wie wir unser Leben und vor allem die Sünde mit dem Heiligen Geist überwinden in unserem Alltag. Und zwar sehen wir auch da, wie das wieder wie ineinander verzahnt ist. Also Gottes Geist und der Geist Christi wird eigentlich wie als das Gleiche genommen und trotzdem wird es separat genannt. Und jetzt können wir uns fragen, ja, wen juckt's denn eigentlich oder kommt's denn überhaupt darauf an, dass der Heilige Geist genannt wird, oder können wir nicht einfach immer von Gott reden oder von Jesus? Es ist ja, wir meinen ja das Gleiche. Und ich denke zum einen, ja, es kommt drauf an, aber auch nein, es kommt nicht so drauf an. Und zwar nein, es ist derselbe Geist, der wirkt, und es ist derselbe Gott, und wir wollen nicht irgendwie theologische Tüpfelschießer werden, sondern wir wollen ja auch irgendwie das Verständnis offen lassen. Und dann aber, ja, es kommt schon auch darauf an, weil der Heilige Geist, der tritt ja in der ganzen Bibel und vor allem im Neuen Testament als eigene Person auf, hat wie eine eigene Rolle und eine eigene Rolle, die Gott ihm zuschreibt für uns hier auf der Welt. Das alles, wie das genau funktioniert, werden wir dann noch in den nächsten Predigten anschauen. Da geht dann die Serie weiter. Dann wird es noch ein bisschen praktischer mit, ja, der Heilige Geist in meinem Leben, was bewirkt er oder was wirkt er und wie kann man damit umgehen? Meine persönliche Erfahrung ist aber, wenn ich immer nur von Jesus rede oder von Gott rede und dann plötzlich jemand, ein Bruder im Glauben, dann plötzlich von einem Erlebnis mit dem Heiligen Geist redet, dann denke ich so, Achtung, Achtung. Und dann irgendwie merke ich, ja, eigentlich redet er auch einfach von Gott, er braucht einfach andere Worte. Und für mich ist es darum wichtig geworden, zu Missverständnisse oder irgendwie Konflikte oder Vorurteile zu umschiffen, dass ich manchmal denke, ja, eigentlich theologisch hat er recht, wenn er sagt, der Heilige Geist, dann hat er eigentlich mehr Recht, als wenn ich sage, ja, Jesus war's. Und trotzdem haben beide recht. Also es ist wirklich, es ist eng zusammen und trotzdem, ja, wir Menschen tendieren so schnell zu Missverständnissen oder zu irgendwie, ja, ich weiß es besser oder meine Theologie ist richtiger. Genau. Und vielleicht zum Schluss nochmal hier für uns. Also Gott zeigt bei der Taufe, dass Jesus der Messias ist und der Geist auf ihm ruht, also er bleibt auf ihm. Es ist nicht nur ein kurzes Sein. Und Gott zeigt uns bei der Taufe, Jesus ist der verheißene Sohn Gottes. Und indem Jesus sich taufen lässt, lebt er uns was vor. Er zeigt uns, wie wir ein Leben gestalten sollen. Und Jesus in seinem Wirken wirkt er mit und durch den Heiligen Geist. Und indem Jesus mitten unter uns ist, indem Jesus hier ist, ist der Heilige Geist unter uns. Und im Endeffekt bedeutet für mich die Nachfolge, Jesus nachzufolgen, bedeutet, den Heiligen Geist in meinem Leben zu haben. Also wenn ich Jesus nachfolgen möchte, dann führt auch kein Weg daran vorbei, mit dem Heiligen Geist in Verbindung zu sein. Und ich persönlich, darum bete ich immer wieder und ich merke auch, ich bin noch am Anfang oder klar, es ist ein Weg, es gibt keinen klaren Anfang und kein klares Ende, aber ich bete regelmäßig, komm Heiliger Geist und zeig du mir, ja, wie das Leben geht oder rede zu mir. Und ich habe vorhin kurz überlegt, beim Erlebnisbericht, danke Tabea, zu erzählen. Und zwar hatte ich vor 2 Wochen ein Erlebnis, ich hätte mit meinen Jungs, Teenies, Kleingruppe gehabt und dann aus verschiedenen Gründen ist das abgesagt worden und ich bin im Vorfeld, dachte ich so, oh, was wird das wohl? Und dann habe ich Gott gesagt, ja, hä, was soll das jetzt wieder heute? Was soll ich jetzt da draus machen? Und irgendwie hat es mich zuerst irgendwie angegurkt und ich dachte, ja, gut, jetzt bin ich eh müde und jetzt habe ich einen ruhigen Abend für mich. Und da habe ich so die Stimme im Kopf gehört, ja, du hast gekocht, also das Essen ist eigentlich fertig, frag doch einen Freund. Und es kam mir ein Name und ich dachte, ja, nee, ich bin jetzt zu müde, lieber den Abend alleine. Und dann dachte ich, kam das wieder? Und dann dachte ich, ja gut, jetzt probiere ich es halt mal, hat wahrscheinlich eh keine Zeit. Dann habe ich ihm schnell ein WhatsApp geschrieben, ja, hast du Zeit, ich habe Essen. Und er so, ja voll, ich komme, in 10 Minuten bin ich da. Und dann war es ein super Abend und ich war überhaupt nicht müde danach, sondern ich war richtig erfrischt und wir hatten einen mega guten Austausch und mega gute Gemeinschaften. Das war für mich so, vielleicht sollte ich schon immer wieder mehr auf diese Stimme hören und auch Gott fragen in der Situation, hey, was soll das jetzt? Mit diesem Gedanke möchte ich abschließen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater und Sohn und Heiliger Geist, danke, dass du dich uns immer wieder neu offenbarst in deiner Bibel, dass wir dürfen erkennen, wer du bist. Und ich bitte dich, dass wir ja dir als Gott nachfolgen dürfen, dich kennen dürfen, dir begegnen dürfen. Ich bitte dich, dass du dort, wo wir irgendwie ein schräges Gottesbild haben, dass du uns hilfst, dass wir dich ganz dürfen sehen. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, uns immer wieder in unserem Alltag herausforderst, dass wir uns dürfen auf dich ausrichten, dass wir dürfen auf dich hören, dass wir die leise Stimme von dir dürfen wahrnehmen in unserem Leben. Ja, und dass wir dürfen lernen zu leben mit dir zusammen, dass wir dich nicht ausschließen, dass wir dich, ja, mit dir zusammen das Leben meistern. In deinem Namen beten wir. Amen.